Es gibt ja so diese Geschichten, wo der Prediger mehrfach dieselbe Predigt in der einen und derselben Gemeinde hält und keiner merkt das. Ich glaube, Willi, du hast immer so dieses eine Beispiel, das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, habe ich mir gemerkt, von jemandem, der die gleiche Predigt viermal gehalten hat, in derselben Gemeinde, richtig?
Immer woanders.
In anderen Gebäuden haben die sich getroffen, aber es war die gleiche Zuhörerschaft sozusagen. Und die haben es dann erst mit der Zeit gemerkt, ne? So war das, mit der Zeit haben die es gemerkt. Irgendwann haben die es gemerkt. Ja. Der Prediger hat es dann auch gemerkt, das ist dann immer sehr hilfreich. Ich hoffe, die habe ich jetzt heute noch nicht gehalten. Wobei, vielleicht fühlt sich der ein oder andere tatsächlich ein wenig in die Vergangenheit versetzt, wenn der ein oder andere jetzt eben diese Stelle hier gehört hat aus dem 1. Thessalonicher Brief. Es gibt ein paar von den regelmäßigen Bibelstunden-Teilnehmern, die haben sich vielleicht gedacht, über die Stelle hat er doch irgendwann mal irgendwas gesagt. Weiß nicht, wer sich erinnern kann, aber es stimmt tatsächlich. Ist auch noch nicht so lange her. Ich habe nachgeschaut, es war der 12. September. Vielleicht ist das jetzt dann heute für euch eine gute Auffrischung, dass ich darüber nochmal spreche. Wer nicht dabei war, hat sich vielleicht zumindest gedacht, 1. Thessalonicher Brief, darüber hört man ja auch nicht so häufig was. War da nicht mal was, irgendwie eine Predigt kürzlich? Auch das stimmt, das war der 29. September. Heute passt das beides, etwas aus dem Thessalonicher Brief und ganz besonders diese Stelle, sehr gut zusammen. Das, was wir gehört haben in der Schriftlesung, das spricht so im Allgemeinen von dem Tag des Herrn. Darum geht es so ganz, ganz grob gesagt. Das ist das Thema. Es geht um das, was passiert, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Es geht sozusagen um das Zukünftige und ja, um so diesen Übergang von der Zeit zur Ewigkeit. Morgen ist Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Das ist so dieses Ende des Kirchenjahres, kurz vor dem Advent. Da stehen wir, wo wir ja auch ganz bewusst das erste Kommen von Jesus Christus hier auf diese Erde in den Blick nehmen. Und von daher passt diese Stelle, die hier vom Tag des Herrn, vom Kommen Jesu redet, ganz besonders auch an diesem Wochenende. Über die Thessalonicher hatten wir schon mal was gesagt in der besagten Predigt. Und zwar haben wir uns das erste Kapitel angeschaut und haben dort gesehen, wie Paulus zu Beginn dieses ersten Briefes, das war so dieses Stichwort, so eine Art Standortbestimmung macht. Und wir haben da gehört, dass die Gemeinde ziemlich gut wegkommt, dass sie so ein richtig vorbildliches Glaubensleben hat und Menschen Jesus kennenlernen und das Evangelium durch diese Gemeinde kennenlernen. Also wirklich eine Gemeinde, die hier gut dasteht, dazustehen scheint. Aber wir wissen das aus den biblischen Briefen und Berichten auch, die Thessalonicher, die wären keine menschliche Gemeinde gewesen, wenn es nicht auch Probleme gegeben hätte oder Schwierigkeiten oder Fragen. Und Paulus musste in seinem ersten Brief an die Thessalonicher ganz besonders darauf eingehen, wie das denn mit der Auferstehung einmal sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Es war so, dass in der damaligen heidnischen Welt, dass der Tod mit so einer Hoffnungslosigkeit assoziiert wurde, also so negativ belegt war, dass manche Thessalonicher offenbar Angst hatten, dass die Toten niemals den Herrn sehen würden. Also, dass die, oder zumindest, dass die Lebenden, diejenigen, die bei der Wiederkunft Christi noch am Leben sind, dass die einen so großen Vorteil gegenüber den Toten haben, dass das denen richtig Angst gemacht hat. Die waren wirklich in Sorge um ihre Liebsten, um diejenigen, die verstorben waren. Was ist denn mit denen? Und Paulus antwortet durch diesen Brief, indem er sagt, nur die Ruhe, die Toten haben gegenüber denjenigen, die bei der Wiederkunft Christi noch leben, keinen Nachteil. Alle werden letztendlich dank ihres Glaubens an Christus bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit. Da brauchen die Thessalonicher keine Angst zu haben. Das ist so ein Thema, das sich durchzieht durch diesen ersten Thessalonicher Brief. Und Paulus, der nimmt sich so richtig Zeit für diese Antwort, der geht darauf ein, aber er geht dann auch einen Schritt weiter und macht dann deutlich, worum es ihm eigentlich geht oder warum es eigentlich geht. Und das war die Stelle, die wir in der Schriftlesung hier gehört haben, gelesen haben, nämlich wo es um den Tag des Herrn ging. Wir sind jetzt natürlich nicht die Thessalonicher, aber trotzdem, wir kennen das, so eine gewisse Neugier nach dem Unbekannten haben die meisten von uns ja schon. Und so diese Frage, wie wird das eigentlich nach dem Tod sein? Oder wie ist das mit der Auferstehung der Toten? Wie ist das eigentlich, wenn Jesus wiederkommt? Diese Neugier, die ja, hat schon so manchen beschäftigt und das ist eine Frage, die wir uns dann auch gerne stellen. Und wir kennen dazu vielleicht auch die verschiedenen Theorien oder verschiedene Bilder, auch was die Zeit davor oder die Zeit danach angeht. Vielleicht kommen uns solche Begriffe in den Sinn wie Antichrist, Trübsal, 1000 Jahre, das letzte Gericht, das Ende der Welt. Das kommt uns wahrscheinlich bekannt vor, das haben wir schon mal irgendwie gehört. Je nachdem, welcher theologischen Tradition oder Auslegung man da steht, gibt es eine bestimmte Chronologie der verschiedenen Ereignisse. Und bei manchem lassen sich dazu auch Bibelstellen heranziehen. Und in Kapitel 4, also vor der Stelle, die wir gelesen haben, schreibt Paulus auch davon, wie das so sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Also was sich da so ereignen wird. Aber wie ist es denn jetzt genau mit dem Tag des Herrn? Paulus, der hat da so eine relativ klare Meinung vom Tag des Herrn. Und das haben wir eben gelesen. Wir versuchen mal, also die wichtigsten Punkte aus der Stelle, die wir gelesen haben, zusammenzufassen und uns darüber Gedanken zu machen. Also fassen wir es mal zusammen. Manfred, ich darf dich bitten, mal gucken, ob es diesmal mit dem Presenter hier auch funktioniert, die Präsentation aufzurufen. Dann haben wir das nämlich auch noch mal vor Augen. Der Tag des Herrn. Danke dir. Super. Fassen wir das zusammen. Das scheint jetzt doch nicht zu funktionieren. Doch, super. Der Tag des Herrn. In dieser Stelle, die wir gehört haben, da schlägt Paulus zunächst einmal in die gleiche Kerbe, wie das auch Jesus zuvor getan hat. Wir kennen das ja aus der heutigen Zeit, es gibt so diese ganz unterschiedlichen Vorhersagen, wir kennen das vielleicht auch aus den vergangenen Jahrhunderten, wie das denn sein wird mit dem Ende der Welt. Da gibt es findige Theologen, die haben durch das Heranziehen von verschiedenen Bibelstellen den genauen Termin ausgerechnet, wann Jesus einmal wiederkommen wird. Es gab beseelte Propheten und Prediger, die vorausgesagt haben, dass Jesus heute wiederkommen wird, dass er morgen wiederkommen wird, dass er in einem Jahr wiederkommen wird oder um die Jahrtausendwende oder wenn ein bestimmter Herrscher an der Macht ist. Wenn man da noch ein bisschen von dem Glauben der Maya drunter mischt, dann hätte Jesus auch beim Weltuntergang im Jahr 2012 kommen können. Manchmal hat man das dann auch wieder revidiert und neuen Termin ausgerechnet. Letzten Endes wissen wir, bis heute ist Jesus nicht wiedergekommen. Er hat all das nicht getan. Ist nicht wiedergekommen zu diesen Terminen, die da errechnet wurden oder was da vorausgesetzt oder ausgerechnet wurde. Ich will jetzt, das soll nicht negativ klingen, ich will diesen Predigern, den Theologen oder denjenigen, die es da ausgerechnet haben und die vielleicht auch überzeugt waren davon, gar nicht ihren Ernst abstreiten im Allgemeinen ihrer Überlegungen. Aber letzten Endes ist es Jesus selbst, der zu seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt sagt, in der Apostelgeschichte, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Und das Interessante ist, dass Paulus hier wirklich selbiges sagt, wenn er hier in den ersten Versen spricht und sagt, der Tag des Herrn wird unerwartet kommen, so wie ein Dieb. In der Stelle hier steht wie und wann, und das hilft uns auch nochmal, das Ganze zu verstehen. Jesus spricht von Zeitspannen und Zeitpunkten. Paulus spricht, wenn man nochmal den Originaltext uns, sich anschaut, spricht er von Zeit und Zeiten. Und damit ist deutlich, es geht hier nicht nur um die Frage, wann. Es geht nicht nur um einen bestimmten Zeitpunkt, wann, an welchem Termin, zu welcher Uhrzeit kommt Jesus denn wieder oder wann wird das alles passieren, sondern er sagt auch über das gesamte Wie und das Wo und das Was passiert da eigentlich, dieses Wie, Wo, Was des Geschehens, auch das steht euch nicht zu, das im Einzelnen und im Genauen zu wissen. Und so ruft Paulus den Thessalonichern hier an dieser Stelle vor allem zu, ich brauche euch letzten Endes nicht zu sagen, dass Spekulationen über die Wiederkunft des Herrn letzten Endes nutzlos sind. Er sagt, es ist letzten Endes verlorene Zeit, verlorene Energie, sich damit ausgiebig über die Maßen zu beschäftigen. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde Jesu zu spekulieren, wie das mit dem Tag des Herrn sein wird, wie das mit der Wiederkunft Christi im Genauen sein wird. Und zu dieser Botschaft, keine Spekulationen, gehört auch das, was Paulus dann im Anschluss schreibt. Die meisten von uns, die haben ja vermutlich schon mal solche Gedanken gehabt, wo wir uns die Nachrichten angeschaut haben, die Zeitung gelesen haben und wo wir dann gemerkt haben, diese Welt ist so verdorben, sie ist schrecklich, sie ist hoffnungslos, es passiert so viel Böses und Schlimmes. Und wir schließen dann daraus, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Weil Jesus selbst ja auch gesagt hatte, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Es ist die Stelle, die wir häufig kennen und wir beobachten, was in dieser Welt passiert und sagen, es scheint ein Zeichen zu sein, das Kommen des Herrn ist nahe. Jetzt kennen wir auf der anderen Seite, das liegt schon etwas in der Vergangenheit, den Glauben, den die aufklärerische Moderne gehabt hat. Einen Glauben an die Besserung dieser Menschheit. Ein Glaube, der dann natürlich vor allem durch die beiden Weltkriege zerstört wurde und durch die verschiedenen Ideologien, die nicht funktioniert haben. Aber es ist dann doch überraschend zu beobachten, wie viele, teils auch prominente, ernsthafte, leidenschaftliche Christen doch auch gedacht haben, es wird immer besser, wir sind dem Reich Gottes immer näher. Also da war der Lebensstandard war vielleicht paradiesisch. Oder im Alltag, da herrschten christliche Zucht und Ordnung. Und dann wurden ja auch zahlreiche Völker in dieser Zeit missioniert, inklusive der Vermittlung des westlichen Lebensstils natürlich. Aber da passierte etwas, da wurde es immer besser und man hatte den Eindruck, das Reich Gottes, das Jesus ja angekündigt hatte, das wird immer besser. Es ist nahe, der Tag des Herrn ist nahe. Zwei Verständnisse, die sich da so gegenüberstehen. Wenn die Römer ein Volk besiegt hatten und dann diesem Volk so ihre Herrschaft vermitteln, aufdrängen wollten, wie man das jetzt nimmt, dann boten sie ihnen an Pax et Securitas, Friede und Sicherheit. Das heißt, das war so ihr Wahlspruch, der Wahlspruch der Römer, mit uns, da gibt es Friede und da gibt es Sicherheit in unserem Reich. Und das haben sie dann vielleicht auch erlebt, die Menschen, die in diesem Reich lebten und vielleicht auch die Thessalonicher. Paulus weist jetzt darauf hin, dass gerade dann der Dieb kommen kann. Gerade dann, wenn alles so friedlich aussieht, ich füge an der Stelle an, vielleicht sogar dann, wenn alles richtig christlich aussieht, Dann, wenn Friede und Sicherheit herrschen, gerade dann kann der Dieb kommen. Wir kennen die Nachrichten, die habe ich eben schon genannt, schlechte Nachrichten. Im Internet vor allem, da gibt es verschiedene Webseiten, die sich mittlerweile darauf spezialisiert haben, wirklich mal die guten Nachrichten, die es in dieser Welt gibt, aufzulisten. Und dann merkt man, ja, es passiert doch auch einiges Gutes, von dem man nicht so hört, was doch passiert. Es mag letzten Endes Indikatoren für beides geben, ob die Welt nun besser wird oder immer schlechter. Letzten Endes sagt Jesus, wenn alles zusammenbricht, habt Acht, erschreckt nicht, habt keine Angst. Und Paulus fügt hinzu, wenn alles sicher und friedlich aussieht, egal ob jetzt politisch oder ethisch oder vom Lebensstandard her, vielleicht auch wenn in der Gemeinde alles rund zu laufen scheint, dann sagt er, lasst euch dann davon bitte auch nicht täuschen. Oder zusammengefasst, macht eure Sicherheit nicht von den Umständen abhängig. Sozusagen, ja, habt euren Blick weg von den Umständen, nicht auf die Umstände drauf, nehmt ihn weg davon. Ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, ob es gut oder schlecht aussieht, die Wiederkunft Christi, der Tag des Herrn, der kann jederzeit geschehen. Keine Spekulationen, Blick weg von den Umständen. Und damit steht somit auch die Aufforderung, wenn jetzt weder Spekulationen noch falsche Sicherheit der Weg sind, um etwas über den Tag des Herrn zu wissen oder um damit richtig umzugehen, dann kann es nur eine Aufforderung geben für die Nachfolger Christi, und zwar die Aufforderung, seid bereit. Rechnet jederzeit mit der Wiederkunft Christi. Lasst euch nicht ablenken. Seid nicht überrascht, wenn das passiert. Habt keine Angst davor, seid aber auch nicht besessen darauf. Seid bereit, das heißt, bleibt besonnen, bleibt nüchtern. Verfallt nicht in irgendwelche Extreme diesbezüglich. Lasst euch auch nicht beunruhigen. Lebt im Licht. Seid offen, mutig, geradeaus. Lebt in der Gegenwart Gottes, im Licht und nicht weg von ihm, nicht in der Finsternis. Und lasst euch auch nicht einschläfern oder müde machen von den Leidenschaften des Lebens, aber auch nicht von den Sorgen, den Nöten, den Dunkelheiten des Lebens. Lasst euch davon nicht, ja, seid nicht erschöpft, schlaft nicht ein. Seid in der Lage, euch selbst zu kontrollieren und im Griff zu haben. Das heißt, stärkt euren Glauben, stärkt eure Liebe, gerade auch untereinander. Glaube und Liebe, so schreibt das Paulus hier wörtlich, die dienen wie ein Brustpanzer. Ja, für diejenigen, die die Römer damals kannten, für die Thessalonicher, für die war das klar. Ein Bild aus dem Militärwesen, Glaube und Liebe als Schutz, als stabiler Schutz. Und Paulus sagt, haltet euch daran fest, Jesus Christus hat uns das Heil bereits gebracht. Der Tag des Herrn, das wird etwas Positives sein für diejenigen, die ihm nachfolgen. Das ist die Hoffnung auf ihn, das ist euer Helm, so schreibt er hier an der Stelle. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung sind der Schutz. Das ist etwas Aktives, etwas Positives. Glaube, Liebe, Hoffnung im Gegensatz zu Eitelkeit, Arroganz, Ausgrenzung oder schlechter Stimmung. Das sind nicht die Möglichkeiten, uns vorzubereiten auf den Tag des Herrn, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung sind es. Das heißt konkret, so schreibt er das in Vers 11, macht einander Mut, stärkt einander. Stärkt für die christliche Gemeinschaft, seid füreinander da, achtet aufeinander, betet füreinander. Gebetsbrücke, betet füreinander. So soll christliche Gemeinschaft aussehen, so sieht Vorbereitung aus für den Tag des Herrn. vielleicht nochmal etwas konkreter, in welcher Hoffnung, auf welcher Grundlage sollen wir uns so vorbereiten? Paulus weist darauf hin. Christus hat uns das Heil gebracht und das bedeutet, dass wir im Vertrauen auf Christus schon wissen dürfen, dass wir mit ihm leben sollen, dass das unsere Berufung ist. Wir sind dazu bestimmt, mit Jesus Christus zusammen zu sein in Ewigkeit, egal wann und wie das passiert, ob wir schon gestorben sind oder ob wir noch leben. Einfach weil wir als Menschen, die zu Jesus gehören, diese Gewissheit haben dürfen, dass wir auch in Zukunft mit ihm leben dürfen. Deshalb dürfen wir unser Leben hier auf der Erde ganz ohne Spekulationen und ohne Angst in Angriff nehmen, weil das Ende schon festgelegt ist. Und so könnte man, wenn man jetzt diese vier Punkte nochmal zusammenfassen wollte in ein paar Sätzen, könnte man sagen, für Gläubige hat der Tag des Herrn mehr mit freudiger Erwartung als mit ängstlicher Vorahnung zu tun. Und wahre Sicherheit liegt eben nicht in den Umständen, sondern einzig und allein in Gott. Und die richtige Vorbereitung auf den Tag des Herrn ist der Dienst und nicht irgendwelche Spekulationen. Oder um es vielleicht in Dietrich Bonhoeffers Worten zu sagen, es mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Es gibt wahrscheinlich so manche Lehrer, die Predigtlehre unterrichten, die sagen würden an dieser Stelle, jetzt hast du die Punkte aufgeführt, den Punkt klar gemacht, noch mit einem Zitat geendet, wunderbar, das ist ein toller Moment, die Predigt zu beenden an dieser Stelle. Denkt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer. Aber es gibt da noch so eine Querverbindung, die ich nicht auslassen will, nicht auslassen kann an dieser Stelle. Ich habe lange überlegt, wie soll ich diese Predigt nennen? Soll ich sie Hingabe ohne Ende nennen oder Lieben ohne Ende? Ich habe mich für Lieben ohne Ende entschieden, einfach aus dem Grund, weil es ein bisschen griffiger ist an dieser Stelle. Aber Hingabe ohne Ende würde wahrscheinlich auch passen. Paulus sagt, Dienst, Hingabe, Dienst ist besser als irgendwelche Spekulationen. Er sagt, dient einander in der Gemeinde, dient als Gemeinde in der Welt, gebt euch einander und Gott hin, so wie Christus sein Leben euch hingegeben hat. Und wir sind hier in gewisser Weise an der Stelle angelangt, die wir uns jetzt auch schon zweimal angeschaut haben, nämlich das höchste Gebot. Wir hatten gesehen, wie Jesus das höchste Gebot vermittelt bei Matthäus und bei Lukas. Und wir brauchen jetzt gar nicht die ganze Stelle anzuschauen bei Markus, weil da der ganze Dialog ziemlich ähnlich vonstatten geht. Gibt es wieder diesen Schriftgelehrten, der Jesus die Frage nach dem höchsten Gebot stellt, einfach weil er gemerkt hatte, dass Jesus einfach sehr gut Rede und Antwort stehen konnte. Und Jesus sagt dann eben wieder, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wer bei den anderen Malen dabei war oder das sich nochmal anschauen will, bei Matthäus, bei Lukas, das sind so die Worte, die tauchen fast eins zu eins hier überall auf. Aber dann wird es interessant. Denn der Schriftgelehrte bestätigt Jesus an dieser Stelle und seine Antwort, indem er erwidert, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Dieser Schriftgelehrte, der bestätigt Jesu Antwort oder Aussage zum höchsten Gebot. Und Jesus antwortet darauf: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Ist allein deshalb schon interessant, weil offensichtlich selbst die, die Jesus anfeinden, in diesem Fall die Pharisäer und Schriftgelehrten, weil selbst die offensichtlich ganz nah am Reich Gottes sein können, auch wenn bei diesem Lehrer hier offensichtlich noch die Erkenntnis von Jesus als Gottes Sohn fehlte. Aber was wir vor allem merken, ist, dass Gott mit aller Kraft zu lieben und seine Nächsten wie sich selbst, dass das im Prinzip das Leben mit Gott zusammenfasst. Und damit ist sowohl das Leben mit Gott gemeint, das wir hier auf dieser Erde führen, als auch das Leben mit Gott, das uns einmal erwarten wird. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen und mit dem Tag des Herrn wird es vollständig sichtbar sein. Das heißt, wenn wir schon hier auf dieser Erde Gott und unsere Mitmenschen geliebt haben, ihm und ihnen gedient haben, dann werden wir das auch in Ewigkeit tun, im Reich Gottes. Da werden wir sozusagen lieben ohne Ende. Natürlich mit allem, was damit zusammenhängt, die Anbetung Gottes inklusive unseres Erlösers, Jesus Christus. Dazu gehört der Dienst miteinander und aneinander. Natürlich, das sollte man an der Stelle hier nicht missverstehen, wollte Jesus hier keine direkte Aussage über die Ewigkeit treffen, aber er sagt, was im Reich Gottes wichtig ist. Gott mit unserem ganzen Sein zu erkennen, ihn zu lieben und diese Liebe auch unserem Nächsten in der Gemeinde und darüber hinaus zukommen zu lassen. Wir erinnern uns vielleicht an eine von den anderen beiden Texten dazu. Da fragt der Gesetzeslehrer ganz konkret: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Das hat hier etwas damit zu tun. So sieht Vorbereitung auf das ewige Reich Gottes aus. Wenn wir schon hier lieben ohne Ende, werden wir einmal auch lieben ohne Ende, lieben in Ewigkeit und natürlich auch geliebt werden. Wir werden einmal die Liebe unseres Schöpfers und unseres Retters hautnah, und das meine ich hier im wahrsten Sinne des Wortes, erleben dürfen. Und wie großartig ist das, wenn wir schon hier lernen, Gott ganz tief zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Sowohl Alyssas Familie, damit natürlich auch meine Familie, als auch die Familie auf meiner Seite und damit auch Alyssas Familie, unsere Familien, haben in diesem Jahr ziemlich geliebte Menschen verloren. Gestern hat uns dann sogar noch die Nachricht von jemand anderem erreicht, der, über ein paar Ecken mit der Familie auch bekannt war. Auch der ist verstorben, ganz jung sogar. Und diese Verluste, die tun immer noch weh. Aber wir wissen auch, dass diese Menschen in der Gegenwart unseres Schöpfers und Erretters sind. Und das tröstet. Und das macht auch Vorfreude darauf, selbst einmal vor ihm zu stehen. Uns vor ihm zu beugen, einfach in seiner, in Gottes Gegenwart zu sein. Und diese Aussicht motiviert letzten Endes ganz besonders dazu, genau das zu tun, was Paulus sagt. Paulus sagt, der Tag des Herrn ist noch nicht da, er wird einmal plötzlich kommen und bis dahin sollen wir uns vorbereiten. Und das gilt ganz besonders auch für unsere Beziehung mit Gott. Denn bei ihm dürfen wir ankommen. zur Ruhe kommen. Bei ihm dürfen wir aufatmen, Sorgen ablegen, Heilung erfahren, die Wahrheit kennenlernen, Freude und auch Aufbruch erfahren und ihm sagen, dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihm vertrauen wollen. Auch das ist eine ganz konkrete Vorbereitung, die wir hier auf der Erde schon machen dürfen. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied miteinander singen vor dem Abendmahl. Und es ist eigentlich mehr so ein Gebet. Und zur Einstimmung und zum Kennenlernen lese ich uns den Text an dieser Stelle vor. Vorbereitung auf die Ewigkeit, die beginnt schon jetzt und hier im anbrechenden Reich Gottes, im Dienst für seine Gemeinde und die Welt und in der Gegenwart Gottes. In diesem Lied heißt es: Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Vor dir atmet meine Seele auf. Vor dir fallen meine Masken ab. Vor dir. Vor dir werden meine Sorgen klein. Vor dir werden meine Wunden heil. Vor dir mache ich meine Fäuste auf. Vor dir. Vor dir darf ich deine Wahrheit sehen. Vor dir müssen alle Schatten fliehen. Vor dir stehe ich in deinem Sieg. Vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Vor dir. Amen.